Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Episode darf ich Dr. Cornelia Andrioff begrüßen. Cornelia unterstützt als Unternehmensberaterin und Coach Unternehmen, Teams und Manager in Veränderungsprozessen. Ihr Fokus dabei Führung und Kommunikation. Sie kombiniert Ansätze aus 15 Jahren strategischer Unternehmensberatung mit Haltung, Methoden und Achtsamkeit des NLP, des systemischen Coachings sowie der Agilität. Seit 2019, seit ihrem TEDx-Talk, ist Cornelia sichtbar als Expertin zur Theorie U und vermittelt in vielfältiger Form, wie sich dieser Ansatz für mehr Wirksamkeit ganz praktisch nutzen lässt.
Eine weitere Episode im Ja klar Podcast und ich darf heute die Cornelia Andrioff begrüßen. Guten Morgen Cornelia, wo erwische ich dich heute?
Hallo Stefan, ich bin im sonnigen Oberursel bei Frankfurt.
In Oberursel bei Frankfurt. Du kommst aber, wenn ich das richtig recherchiert habe und du hast es mir, glaube ich, auch in einem unserer Vorgespräche auch erzählt, du kommst eigentlich aus Bremen, ne?
Ja, absolut. Und im Herzen immer Bremer geblieben und lebenslang grün-weiß, keine Frage.
Total spannend an der Stelle, als wir unser erstes Gespräch geführt haben, ob wir einen Podcast zusammen machen wollen, hatte ich was von den Rhein-Neckar-Löwen-Handball an. Und am Ende des Calls auf einmal kam dieses lebenslang grün-weiß und ich war so, es gibt ja doch noch andere Werder-Fans. Super. Hat man nicht so häufig immer viele Sympathisanten. Daher auch da jetzt zu Beginn kurz die Frage, wo warst du eigentlich am 20. September 2008?
Oh je, du führst mich gleich auf Glatteis. 2008.
September 2008, es war ein Samstag.
Ich weiß es nicht.
Ich sag dir, wo ich war. Ich war nämlich zu dem Zeitpunkt noch in meiner Heimatstadt Kloppenburg und habe bei meinen Eltern gewohnt. Grüße gehen natürlich nach Hause an der Stelle. Und ich habe dort im Rahmen unseres Stadtfestes irgendwo in einer Kneipe, glaube ich, Bayern München gegen Werder Bremen geguckt.
Ah, yeah, der letzte Sieg.
Jetzt klingelt's, oder?
Jetzt klingelt. Ja, wir haben lange warten müssen, aber am Sonntag war es mal wieder soweit und ganz großes Kino. Ich habe mich riesig gefreut. Ich bin dann immer mit meinem Sohn im Live-Chat per WhatsApp, wenn Werder Bremen spielt. Der lebt in München und wir hatten viel zu feiern. Ja.
Tatsächlich. Ich habe das Spiel an diesem Sonntag, das Werder 1-0 in München gewonnen hat, tatsächlich irgendwie ein Stück weit auch verpennt. Ich konnte es nicht im TV gucken, weil ich mir das DAZN-Abo gespart habe. Ne? Ich habe nur Sky, das reicht mir auch. Und der Sonntag ist auch ein Stück weit heilig für die Family und irgendwie kaputt auf dem Sofa rumgelegen. Auf einmal mache ich so um 16:45 das Handy an, gucke in den Live-Ticker und denke mir, Schatz, wo ist jetzt Guido Kanz mit der versteckten Kamera? Das ist irgendwie Weihnachten und Ostern zusammen. Also zum einen, dass wir in München führen kurz vor Schluss und dann auch noch zu null. Also wann gab es denn das? Völlig verrückt. Und eine Anekdote an der Stelle noch. Es gibt Parallelen und das habe ich ein bisschen recherchiert. Also wir hatten ja vor diesem Spiel, hat ja niemand einen Pfifferling auf uns gesetzt. Zu Recht, weil der letzte Sieg war tatsächlich am 20. September 2008. Wohlgemerkt, da habe ich noch zu Hause gewohnt. Ja, das ist ja wirklich Anno Domini. Wir hatten aber damals auch Verletzungspech. Dieses Mal hatten wir Ausfälle wegen gelber Karten. Also wenn wir das nächste Mal nach München reisen, müssen wir irgendwie vorher Ausfälle beklagen, einen überragenden Torwart haben. Und dann gewinnen wir auch mal wieder in München. Zu null ist mir eigentlich immer egal als Werder-Fan, aber das war schon voll. Ihr merkt, ich bin immer noch euphorisiert.
Stefan, wir könnten jetzt noch über die Vorteile von Pavlenka etc. sprechen, ohne Ende. Aber ich glaube, dass
die
Hörer deines Podcasts gar nicht alle Werder-Fans sind. Sehr erstaunlich.
Nee, wenige.
Und dass wir noch ein paar mehr Themen haben, oder?
Wir haben tatsächlich noch ein paar viel mehr spannende Themen, denn wir wollen uns, und du hast vollkommen recht, jetzt müssen wir die Brücke bauen, wir haben das ganze Thema Überschrift Change. Und dazu gibt es ja auch schon ein paar Podcast-Episoden von mir mit spannenden Gästen dazu. Das verlinke ich auch in den Shownotes. Cornelia, wir wollen mit dir uns eine ganz besondere Idee anschauen, und zwar die Theorie U. Ja. Magst du uns mal ganz zu Beginn erläutern, was die Theorie U ist und auch vielleicht, was das Besondere beziehungsweise auch die Abgrenzung zu anderen Theorien ist?
Sehr gerne, Stefan. Ich selbst habe die Theorie U kennengelernt in der Praxis. Ja, ich habe 2008 einen Workshop moderiert und den hat jemand anders designt und das war einfach mega gut. Ich meine, wir kennen so Workshops, die gut sind und sich gut anfühlen und wo hinterher dann doch alles verpufft. Und da war das anders. Ne? Das hat einfach funktioniert. Die Leute waren angezündet. Und dann habe ich die Macher des Workshops gefragt, was geht hier ab? Und die haben etwas lässig mit der Schulter gezuckt und gesagt, Theorie U halt. Und dann habe ich mir das Buch von Otto Sharma, dem Begründer der Theorie U, gekauft. Das ist wahnsinnig dick und wahnsinnig kompliziert. Aber da ich ja wusste, dass das funktioniert, habe ich mich da durchgeackert. Und das U ist tatsächlich der Buchstabe U. Da steht also keine Bedeutung dahinter, hinter diesem Buchstaben, sondern es geht um die drei Bewegungen, die man in diesem U sieht. Also linker Balken ist sowas wie eine Abwärtsbewegung, dann geht es unten um den Wendepunkt rum und dann rechts wieder hoch. Und das Besondere am U ist gar nicht das rechts wieder hoch, das ist ein Prozess von Umsetzen, von Ideen finden, Prototypen bauen und so weiter. Das kennen wir aus vielen Change-Prozessen. Das Besondere an der Theorie U ist die Abwärtsbewegung und der Wendepunkt. Und diese Abwärtsbewegung ist nicht wie, vielleicht manche kennen ja die Change-Kurve, so der Absturz ins Tal der Tränen, sondern das ist eine Bewegung, die öffnet. Die Denken öffnet, Fühlen öffnet und Willen öffnet. Und das ist meiner Ansicht nach so das Geheimnis der Theorie U. Wir fangen nicht direkt an, okay, was wollen wir Neues machen, sondern wir stellen uns ganz bewusst den Widerständen gegen Veränderung, die im Denken liegen, also die dann oft heißen, funktioniert nicht, können Sie bei uns nicht machen, ja, Frau Andrejow, das können Sie nicht wissen, aber bei uns und so weiter. Also all diese Wertungen, die da im Kopf sind, und verwandeln die in Neugier. Und wir öffnen das Fühlen, was bedeutet, dass wir tatsächlich Gefühle zulassen und empathisch werden und vor allem auch wir öffnen den Willen im Sinne von Mut statt Angst, im Sinne von Loslassen von Altem. Und ja, das ist das Besondere an der Theorie U. Der Wendepunkt, der nennt sich Presencing, ist ein Kunstwort aus Gegenwart und Fühlen, Presence und Sensing. Der ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, den muss man mal erleben. Hat damit zu tun, dass man all das, was man in diesem Öffnen verstanden und erfühlt und beschlossen hat, nochmal in ein Momentum bringt und dann ganz viel Energie hat für die Aufwärtsbewegung.
Wie bekomme ich diese Menschen denn überhaupt in so einen Workshop rein? Weil ich es ganz oft aus der Praxis auch kenne, ach Stefan, nicht schon wieder das nächste Training, nicht schon die nächste Unternehmensberaterin. Ach, die macht doch auch nur das Gleiche. Das ist doch alles irgendwie derselbe Mist. Also ich überspitze jetzt bewusst, ne? Wie bekommen wir denn auch diese Leute tatsächlich vorab schon ein Stück weit begeistert, dann so etwas auch mal zu erleben und dann einfach mal zu machen?
Ja. Also das, was du eben beschrieben hast, sind genau diese Wertungen, ne? Nicht schon wieder und hatten wir doch und ändert doch nichts. Ich habe in den letzten Jahren einen großen Veränderungsprozess bei einem mittelständischen Maschinenbauer gemacht. Da ging es darum, die Personalabteilung neu zu denken. Tolle Menschen, keine Frage, aber natürlich begraben unter Bergen von Arbeit, wie man das so kennt, und so sehr am Operativen, dass eigentlich wirklich keine Zeit und keine Kreativität und Muße war, zu sagen, wie können wir es anders machen, sodass es hinterher vielleicht einfacher und dabei noch besser ist, also Win-Win. Und zuerst waren diese Wertungen, die gesagt haben, wir haben dafür keine Zeit, wir würden das ja alle gerne machen, aber wir schaffen das nicht. Und mein Ansatz ist da aber mit kleinen Schritten anzufangen, also gar nicht zu sagen, ihr täuscht euch da, sondern zu sagen, okay, machen wir mal als erstes so einen Priorisierungsworkshop, haben wir den genannt, packen auf den Tisch, was da ist und schauen uns an, wie groß ist denn der Aufwand überhaupt, der dann kommt. Und dann schlagen wir euch auch eine Arbeitsweise vor, die gut funktioniert, die sich bewährt hat. Und dann gucken wir mal, dass wir das in kleinen Schritten realisiert bekommen.
Das Beispiel, das Beispiel.
Zu den kleinen Schritten gehören auch schnelle Erfolge. Ne? Das ist natürlich dann der zweite Punkt, dass man dann nicht gleich mit dem größten Thema anfängt, sondern sagt, okay, lass uns doch mal, in dem Fall war das Thema internationale Zusammenarbeit unter den HR-Lern, lass uns da einen klugen Ansatz finden und loslegen. Und so merken die Leute dann, wow, das funktioniert ja wirklich.
Jetzt versuche ich gerade auch die HR-Brille natürlich nicht ganz und komplett abzusetzen. Das funktioniert mir natürlich überhaupt nicht, weil ich die letzten 10 plus years, Jahre tatsächlich auch nur in HR-Abteilungen gearbeitet habe. Ich überlege gerade, wie man mich auch tatsächlich hätte überzeugen können, da in den ersten Workshop auch reinzugehen. Wir hatten auch viel auf dem Tisch, ne? Und ich habe auch immer versucht zu sagen, naja, Leute, bevor wir hier mit der Axt durch den Wald ballern, lass uns doch mal erst die Axt schärfen. Das ist mir tatsächlich nicht immer gelungen. Was hättest du mir dann in meiner Rolle als Head of HR denn geraten, wie ich quasi meine internen Stakeholder auch schon vorab mal in so einen ersten Workshop für, ich weiß nicht, was, eine Stunde oder zwei reinbekomme?
Also, wie gesagt, der erste Gedanke ist, von der Wertung zur Neugier zu bekommen. Das heißt also gar nicht unbedingt eine Umwertung, sondern nur diesen kleinen Schritt zu denken, oh, das wäre ja cool, ja, der irgendwie attraktiv ist. Und ich hatte in meinem Team eine unfassbar großartige HR-Frau, die ganz viel Erfahrung aus unterschiedlichen Kontexten hatte, die gleichzeitig auch eine sehr inspirierende Persönlichkeit ist und die zum Glück gerade in einem Sabbatical war. Und da habe ich sie abgefischt und habe gesagt, Ossa, komm zu uns und erzähl mal, was du so schon erlebt hast in Sachen HR. Und die hat natürlich in dem Team gleichzeitig eine hohe Glaubwürdigkeit mit all den Sternen auf der Schulterklappe. Und sie hat ja auch von Dingen erzählt, die sie gemacht hat, die schon wirklich existieren. Und da noch den richtigen Ton gefunden und die Anknüpfungspunkte, dass immer wieder Einzelne gesagt haben, boah, das wäre cool, wenn wir das hier bei uns auch so machen könnten, wenn wir das auch hätten. Ja, ein Mentoring-Programm beispielsweise, ein Talentprogramm, ganz neue Ansätze beim Thema Recruiting. Ich meine, wir kennen ja alle die großen Baustellen in Unternehmen. Kleine Fußnote, was du auf jeden Fall brauchst, ist Commitment von oben. Also in diesem Fall war es absolut Wunsch der Geschäftsführung, des Vorstandes und auch des Inhabers zu sagen, da gehen wir ran. Und natürlich ist dann irgendwo eine Entscheidung für den ersten Workshop oder für den ganzen Prozess auch einfach mal eine Entscheidung.
Einfach mal eine Entscheidung. Du sagst das so einfach. Das ist es natürlich am Ende des Tages auch nicht. Das wissen wir. Aber was wir, glaube ich, schon festhalten können, ist auch in den Gesprächen mit anderen Menschen über Change oder generell über Wirksamkeit von Projekten, ne? Also das ist ja am Ende des Tages, woran auch Theorien oder Bezugsrahmen dann auch festgemacht werden. Sind die denn wirklich wirksam? Also du hast es ja am Anfang auch so beschrieben, dass dich das umgehauen hat, dass das wirklich funktioniert, ne? Das ist ja nichts anderes als Wirksamkeit. Und dieses Commitment von oben. Also mit anderen Worten, einen Champion innerhalb der Firma zu haben. Und wenn so ein Thema vom C-Level mitgetrieben wird, ich glaube, das können wir jetzt quasi auch schon manifestieren durch diesen Podcast. Das ist nahezu bei jedem Thema so. So, und selbst wenn man wirklich eine hohe Entscheidungsgewalt oder Macht als Head of HR hat, was nicht so häufig vorkommt, kommt immer ein bisschen auf die Unternehmensorganisation drauf an, dann ist es aber immer vorteilhaft, den CEO für sich als Top-Speaker nochmal zu gewinnen. Ne? Und wenn es nur ganz zu Beginn des ersten Workshops, also so würde ich mir das vorstellen, wenn ich ihn quasi nochmal als Fürsprecher dabei habe, ne? So 1, 2 Minuten kurzer Impuls, das ist der Grund, warum ich das mit allem, was ich habe, unterstütze. Und dann kann er wieder abdampfen oder sie.
Ja, also definitiv, das hilft, ne, wenn man einen klaren Auftrag, klares Commitment hat, eine Unterstützung. Denn was wir alle nicht wollen, ist, dass wir viel Zeit und Arbeit in irgendwelche Strategien stecken und die nachher in der Schublade bleiben. Ja, das ist wirklich dermaßen frustrierend und Zeitverschwendung. Und das war eben so der Ansatz auch mit kleineren Schritten. Also wir haben dann diesen großen Elefanten in einzelne Happen unterteilt, die hießen dann strategische Initiativen. Und haben dann wiederum geguckt, was ist in jeder strategischen Initiative drin, wen brauchen wir dafür. Auch das ganz wichtig, in solchen Projekten immer nur die Menschen an den Tisch zu holen, die wirklich da sein müssen. Also, ne, kennt man auch, man sitzt in irgendeinem Workshop und fragt sich, was ist mein Beitrag? Da ganz viel Zeit oder auch Hirnschmalz in die Planung stecken, dass man die große Aufgabe in einzelne Pakete unterteilt und immer die Menschen am Tisch hat, die man braucht, aber auch nur die Menschen, die man braucht. Auch das schafft Akzeptanz, wenn jeder Einzelne merkt, wow, das war jetzt heute wirklich wichtig, dass ich dabei war. Und dann beim nächsten Mal merkt, das, was ich letztes Mal eingebracht habe, das ist da jetzt auch drin, ne? Also mein Beitrag wird gesehen und wird weiter bearbeitet.
Auch da aus der Praxis gesprochen, als wirklicher Pragmatiker, ich glaube, genau das ist es am Ende des Tages. Ne? Also niemand möchte in einer selbstbestimmten Arbeitswelt irgendwie gesagt bekommen, du musst jetzt da mal für 2 Stunden sitzen, weil. Sondern natürlich möchte man gerne vorab zeitlich auch gut, um das zu koordinieren für sich selber, möchte man auch wissen, was der Beitrag ist. Ich finde wiederum, Mitarbeitende, die sozusagen nach ihrem Beitrag fragen, wäre schon fast die nächste Stufe, ne? Also das wissen wir aus ganz vielen Ansätzen für Besprechungskulturen in Firmen, wo es Menschen gibt, die einfach in großen Läden einfach Gott und die Welt mit einladen, aber 0,0 Sensibilität haben, was das denn jetzt sogar auch in reinen Euros oder US-Dollar bedeutet, wenn jemand tatsächlich eine Stunde aus dem Arbeitsprozess rausgerissen wird, ne? Deswegen finde ich diesen Ansatz zu sagen, die Leute mit reinholen, die es wirklich, also wirklich Betroffene zu Beteiligten machen, ne, steckt ja auch ein Stück weit dahinter. Und dann zu sagen, hey, das ist dein Beitrag und das hast du letzte Woche gesagt oder vorletzte Woche und entsprechend stehen wir jetzt hier. Das immer wieder mit aufzugreifen, ist natürlich auch ein hoher Aufwand und viel Koordination von, ist es dann von deiner Seite als externe Unterstützerin oder hast du dann auch noch jemanden mit dabei, der das mit dir steuert?
Ja, also in dem Fall war tatsächlich das Thema Projektmanagement und auch immer aus jedem Workshop, aus jedem Meeting die Ergebnisse zu sichern, war meine Aufgabe. Es gab immer für jede Initiative nur eine Präsentation, also nicht 1000 Varianten und so weiter, sondern man hat jedes Mal in dieses Ergebnis hineingearbeitet. Wir haben so einen vereinfachten Scrum-Prozess draus gemacht,
ja.
Also agiles Arbeiten. Und wir hatten natürlich am Anfang eine Phase, wo es darum ging zu lernen für jede Initiative, haben auch externe Gäste eingeladen. Und das war einfach super spannend, sodass immer stärker in diesem Team dann auch eine Begeisterung für den Prozess aufkam. Ja, das ist am Anfang, wir würden ja gerne, aber haben keine Zeit, wurde zu, wann machen wir weiter? Ich erinnere mich daran, dass wir zum Thema Onboarding eine ehemalige Studentin von mir interviewt, die, sorry, ich muss das jetzt sagen, bei Eintracht Frankfurt angefangen hat in der Kommunikation. Ja, okay.
Alles gut.
Und von der ich wusste, dass sie da sehr, sehr professionell und auch sehr herzlich aufgenommen wurde. Und mit der haben wir einfach mal eine Stunde einen Zoom gemacht und sie hat erzählt, was für sie als jemand, der gerade neu angefangen hat im Job, was für sie in Sachen Onboarding wichtig war. Und so haben wir aus ganz unterschiedlichen Kontexten gelernt und immer wieder Menschen interviewt, die was besonders erlebt haben oder etwas oder besondere Fähigkeiten haben. Und das hat ganz viel, ja, Freude und Vielfalt und auch wirklich coole Anregungen in den Prozess gebracht, sodass immer mehr Leute wirklich mit Eifer dabei waren. Kleine Fußnote noch, meine liebe HR-Kollegin hat mir irgendwann mal sehr deutlich Feedback gegeben und hat gesagt, hey Conny, du musst die mehr machen lassen. Ja, wir nehmen denen zu viel ab, wir machen denen das Leben zu leicht. Ne?
Mhm.
Wenn du ein bisschen mehr Freiraum gibst und denen auch mehr Aufgaben gibst, ja, dann wird das noch besser. Und die hatte völlig recht. Ich war noch so in dem Modus, ne, die hatten gesagt, sie haben alle keine Zeit und wir müssen das möglich machen.
Ja.
Und war dazu so ein bisschen zu viel Service. Und insofern habe ich dieses kritische Feedback sehr gerne angenommen. Und tatsächlich war das so, dass immer mehr zugepackt haben zu den Arbeitspaketen und es selbst übernommen haben. Also es war wirklich eine runde Sache. Inzwischen ist ganz viel von dem umgesetzt, was da erdacht wurde und noch ein paar mehr Sachen sind in der Pipeline. Und auch der Personalleiter selbst, der lange in dem Unternehmen ist und ist einen ganz tollen Weg gegangen für sich selbst, gibt auch sehr viel mehr Freiheit. Früher ging alles über seinen Tisch und inzwischen agieren die da sehr, sehr viel freier und sehr viel selbstbestimmter und dadurch schneller und mehr auf den Punkt. Ja.
Wurde da auch mit dem CEO beziehungsweise mit den verantwortlichen Personen auch nochmal parallel gearbeitet, dass dieses Thema, Mensch, guckt euch das jetzt doch mal von außen an, wie das funktioniert, wie die Leute beitragen, wie sie auf einmal sich beteiligt fühlen und das auch auf einmal nicht wirklich als Arbeitszeit ansehen, weil sie ja das Gefühl haben, dass sie zur Weiterentwicklung nicht nur von sich selber, sondern auch von dem Projekt, von dem Unternehmen, von der Abteilung, ja, sich tatsächlich auch gehört fühlt. Und das, was du vorhin nochmal gesagt hast, war kurzer Exkurs, das ist ja quasi dieses kritische Feedback, was du bekommen hast, ist ja dann für die Leute eher Hilfe zur Selbsthilfe, ne? Also, dass du quasi anreicherst, im Englischen sagen wir Enablement, sodass die Leute dann noch mehr diese Beteiligung, diesen Beitrag spüren, ne? Wie sehr habt ihr denn die verantwortlichen Personen parallel noch zur Hand genommen, dass am Ende des Tages der Zustand herrscht, dass die Leute wirklich selbstbestimmt arbeiten können und dass wir auch wirklich eine Wirksamkeit erreicht haben?
Also ich glaube, das ist was man mit viel Fingerspitzengefühl machen muss. Ne? Auf der einen Seite brauchen so Teams auch mal eine Phase, also eine Arbeitsphase, wo sie nicht Zwischenstände berichten müssen, weil oft war dann der Zwischenstand noch weit entfernt vom Endstand, ja. Und dann hat man irgendwas berichtet und sich da schon festgelegt. Also man braucht auch so eine gewisse kreative Abgeschiedenheit oder Ruhe. Und dann gab es natürlich immer regelmäßig Berichtspunkte, wo wir gesagt haben, wir können was zeigen wieder, wir können was präsentieren oder wir brauchen auch ein Go, ne? Wir brauchen Geld oder wir brauchen eine Stelle oder irgendwas anderes. Insofern muss man da sehr, sehr nah am Geschehen sein und immer mal wieder eingreifen, wenn es nötig ist. Was sicherlich sehr wichtig war die enge Begleitung durch mich persönlich des Personalleiters. Denn nur wenn der auch Fan ist, wird das auch passieren. Ne? Und
ja,
das hat so funktioniert.
Und wir haben ja auch eingangs dieser Episode auch schon miterleben können, was es bedeutet, wenn man von irgendetwas Fan ist. Ja, so wie wir beide von Lebenslang Grün-Weiß oder auch Werder Bremen. Dann, wenn man wirklich Fan ist, dann ist das quasi, dann macht man das zu seiner Leidenschaft. Ne? Heißt nicht umsonst Passion. Und dann leidet man halt auch mal 15 Jahre, bis der nächste Sieg in München kommt. Hat dieser Prozess oder dieses Praxisbeispiel, was du uns aus der HR mitgebracht hast, hat es auch so lange gedauert wie mit einem Sieg von Werder in München oder nicht ansatzweise so lange?
Nun haben Werder, also sind wir ja nur einmal im Jahr in München, ne? Also war das ja eigentlich gar nicht so lange. Man ist ja fast nur 3 Wochen oder so, wenn man es umrechnet. Das war schon ein langer Prozess, ne? Der auch immer wieder mal stockte, wenn im Unternehmen Urlaubszeit oder eine große Messe oder sonst was war, wo man weiß, die sind anderweitig beschäftigt. Das war schon ein gutes Jahr, das wir zusammen verbracht haben. Allerdings haben wir nicht angefangen und erst nach einem Jahr kam der Sieg, sondern wir haben die strategischen Initiativen ja nacheinander abgearbeitet und dann immer die, die fertig waren, auch in die Entscheidung gebracht und in die Umsetzung gebracht, sodass das schon on the road spürbar wurde. Und ich fand es ganz witzig, dass ich dann in der Kantine von Leuten aus anderen Bereichen angesprochen wurde, was denn da bitteschön in HR los sei und dass das ja wohl super sei und dass das ja auch richtig viel Spaß macht mit denen. Also es war dann auch so, dass diese ganze Bewegung und die Veränderung gesehen wurden und gewertschätzt wurden, was natürlich dann wiederum den Prozess befördert und beschleunigt.
Und das ist für HR abschließend auch für die heutige Episode dieses Thema Sichtbarkeit, sowohl innerhalb der Abteilung, aber auch in größeren Organisationen, dieses Potenzial an Ausstrahlung gegenüber anderen Abteilungen, ne? Weil auch da versuche ich gerade auch ein Stück weit dieses Narrativ zu drehen, dass wir nur die grauen Mäuschen kannst du es nennen. Ne? Da gibt es so viele Vergleiche und sowas. Und wenn wir das natürlich in der Organisation umdrehen, dann ist das total faszinierend, dass andere Abteilungen, die lassen sich dann in aller Regel auch mitreißen. Ne? Wenn dann auf einmal die HRler schon so begeistert sind von dem Thema, was sie dort tun und das auch wirklich konsequent durchziehen können, weil sie den Rückhalt in der Organisation haben, was in vielen Teilen von Unternehmen gar nicht, leider Gottes gar nicht der Fall ist, weil das ganze Potenzial von HR-Arbeit noch nicht rausgearbeitet wurde, beziehungsweise schlecht kommuniziert wurde in der Vergangenheit. Und wenn dann auf einmal in der Kantine oder auf dem Flur gesagt wird, Mensch, was ihr da gerade treibt, das ist ja echt Vorbild. Also genau in die Richtung müssen wir diese Narrative auch, glaube ich, aufbauen, gell?
Und auch sowas wie Business Partner, ne? Also tatsächlich Partnerschaft zwischen Business und HR, Menschen, die am Business, an deren Meetings, an deren Planung teilnehmen und die Brücke sehr persönlich bauen. Ich weiß, dass das Modell schon, also nicht mehr ganz taufrisch ist, aber es hat sich in diesem Fall sehr bewährt. Ich habe das auch schon in Unternehmen erlebt, wo ich irgendwie quasi ständig umzingelt war von HR-Business-Partnern und dachte, was machen die hier eigentlich die ganze Zeit? Man kann alles übertreiben, aber in dem Fall so sehr punktuell, sehr gezielt eingesetzt und die Business-Partner auch geschult für ihre Aufgabe, ihnen Mut gemacht für das, was sie tun, auch wo sie mal Nein sagen dürfen und müssen und so.
Ja,
also eine sehr
ja.
kluge Einsatz dieser Idee, dass HR einen ganz engen Draht ins Business braucht. Und dass es für beide Seiten spannend ist. Dass es auch meinen Job als HRler spannend macht, wenn ich mit der Produktion, mit dem Vertrieb, mit dem Marketing oder mit wem auch immer in engem Kontakt bin. Also auch das hat sehr geholfen und sehr gut, funktioniert sehr gut seitdem.
Und so brechen wir tatsächlich dann auch die Silos auf. Und zwar unser eigenes HR-Silo, was aus meiner Sicht, und das sage ich als passionierter HRler, wir sind meistens das größte Silo in einer Organisation. Andere Abteilungen können das auch ganz gut. Aber wenn wir tatsächlich damit anfangen und uns selber auch mal nicht so bierernst nehmen und dann wirklich mal mit Ideen in andere Bereiche gehen, dann werdet ihr alle merken, das wirkt Wunder. Und dann kommen die Leute nicht zu euch, weil ihr Personaler seid, sondern weil ihr als Idee die Abteilung und das große Ganze vorangebracht habt. Und wenn wir zum Ende der heutigen Episode, liebe Cornelia, noch mehr zur Theorie U auch erfahren wollen, wie gelingt uns das am einfachsten? Wo erreichen wir dich?
Also am einfachsten erreicht man mich über LinkedIn tatsächlich. Es gibt auch gar nicht so viele Cornelia Andreoffs, insofern kann man da nicht so falsch liegen. Ich habe 2019 einen TED-Talk zum Thema gemacht, TEDx, in Frankfurt. Das war mal so der Versuch, diese wirklich komplexe, große, aber eben auch wahnsinnig kraftvolle und wirkungsvolle Theorie in 13 Minuten zu erklären. Da könnt ihr einsteigen. Ich habe dann im ersten Lockdown, als plötzlich alle Kunden weg waren, mir überlegt, ob ich jetzt meiner Familie auf den Keks gehe oder ob ich ein Buch schreibe und habe mich dann schlauerweise für Letzteres entschieden. Insofern gibt es im Springer Verlag inzwischen auch schon zwei Bücher, eins zu Change, eins zu Führung, die ganz praxisnah sind. Also die sehen natürlich aus, wie diese Springer-Gabler-Bücher aussehen, aber wenn man sie aufschlägt, dann ist es recht unterhaltsam da drin und ganz viel Praxisbeispiele, richtig so Agenden für Workshops, Fragen für Coaching, also tatsächlich etwas, womit man gut arbeiten kann. Ich habe da alles reingekippt, was ich weiß. Wer die beiden Bücher gelesen hat, muss sich mit mir eigentlich kaum noch unterhalten. Also das sind so Ansatzpunkte und natürlich auch der Hinweis auf Otto Scharma und die Presence in Community. Ich mache das als Praktiker, ich mache das vielleicht immer ein bisschen oberflächlicher, könnte man so sagen. Da steckt noch viel mehr drin und das findet man dann bei Otto Scharma und in presencethink.org, heißt es für mich.
Ja. Super, das müsst ihr euch alles nicht aufschreiben und merken, sondern das packe ich natürlich wie gewohnt in die Shownotes mit rein und ich kann tatsächlich an der Stelle persönlich den TED-Talk empfehlen. Das habe ich mir im Vorfeld auch reingezogen und habe es dann tatsächlich auch, ich glaube, in seiner Tiefe dann auch, zumindest auf der Ebene, habe ich es dann tatsächlich auch durchdrungen und verstanden. Das ist für mich ganz persönlich immer, ich bin so dieser Lerntyp, ne? Und dann kriege ich das ganz gut hin. Ich finde auch Blinkist klasse und so. Ich kann keine ganzen Bücher lesen. Deswegen sehe es mir nach, dass ich mir dein Buch wahrscheinlich nicht holen werde, weil mir es einfach zu viel ist. Aber wenn dort praktische Anweisungen drin sind, ist das wiederum klasse, weil alles andere, ich glaube, wird auch nicht mehr wirklich gelesen. Verlinken tun wir es auf jeden Fall. Wenn ihr einen Connect von mir zur Conny braucht, dann sagt auch mir gerne Bescheid. Und vergesst am Ende dieser Episode heute nicht, uns noch auf beispielsweise Spotify oder auch auf Apple iTunes zu bewerten. Darüber freuen wir uns auch. An der Stelle Grüße nach Oberursel und ich hoffe, liebe Conny, dass wir beide mal zusammen ein Spiel unseres glorreichen SV Werder im Weserstadion zusammen sehen können.
Wunderbar. Hebt den Werderschal.
Genau. Danke dir.
Alles
schöne
klar. Vielen
Grüße.
Dank, Stefan, und vielen Dank in die Runde.
Dankeschön. Tschüss zusammen.